Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. 5 Monate vor der Bundestagswahl ist der Machtkampf in der Union entschieden. Der CDU-Vorsitzende Laschet wird Kanzlerkandidat und hat sich damit gegen CSU-Chef Söder durchgesetzt. Ausschlaggebend war das klare Votum des CDU-Bundesvorstandes für Laschet. Söder erklärte daraufhin seinen Rückzug und sagte dem CDU-Chef volle Unterstützung zu. Laschet wiederum kündigte an, sich eng mit der CSU und Söder abzustimmen.
München. Kurz nach 12 Uhr mittags. Der erbitterte Machtkampf ist vorbei.
Die Würfel sind gefallen. Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union.
Söder betont, er wolle die Einheit der Union bewahren, verweist aber noch einmal auf den Zuspruch, den er aus der CDU erfahren habe.
Ich bedanke mich sehr bei Arbeitsgemeinschaften, gerade bei den Jungen, bei den Modernen, bei denen, die auf Zukunft aus waren, für ihre wirklich überragende Unterstützung.
Und Söder sagt Armin Laschet volle Kooperation zu. Der CDU-Chef und nun auch Kanzlerkandidat dankt. Am frühen Nachmittag betont er den guten und fairen Umgang bei dieser Entscheidung.
Ab jetzt zählt, welche Partei hat die besten Konzepte für die Zukunft unseres Landes? Wer formiert das beste Team, um die Herausforderungen zu bewältigen? Und deshalb ist es jetzt wichtig, dass die Union, CDU und CSU jetzt als Team in den Wahlkampf gehen.
Auch diejenigen aus Parteispitze und Fraktion, die für Markus Söder plädiert hatten, reihen sich nun ein. Betonen aber, die harte Diskussion sei nötig gewesen.
Wichtig ist, dass alle Vorstandsmitglieder wussten, wie auch an der Basis gedacht wird, dass es da auch durchaus ein gespaltenes Bild gibt, was nicht schlimm ist.
Ich denke, wichtig ist jetzt, dass eine Entscheidung getroffen wurde und dass wir uns alle hinter unserem Kandidaten versammeln. Das ist Armin Laschet. Er hat das Zeug zum Kanzler.
Laschet will die bisherigen Söder-Unterstützer auch an der Basis nun einbinden, die Partei befrieden und setzt auf die Unterstützung seines bisherigen Rivalen Söder.
Er wird eine prägende Figur natürlich in diesem Union-Wahlkampf sein. Er hat auch selbst gesagt, er bringt sich da ein. Und persönlich werden wir das auch gemeinsam stemmen.
Die CDU-Spitze hat sich bei der Kandidatenfrage durchgesetzt. Nun muss sie mit der CSU noch ein gemeinsames Wahlprogramm schreiben.
Zur Entscheidung für Armin Laschet als Kanzlerkandidat der Union. Jetzt Tina Hassel live aus Berlin.
Kein gemeinsamer Auftritt der beiden Kontrahenten, keine spürbare Aufbruchstimmung. Heute herrscht eher Erleichterung, dass dieser streckenweise brutale Wettkampf um die Kanzlerkandidatur endlich entschieden ist. Laschet hat Steherqualitäten bewiesen und sich in einer spektakulären Nachtsitzung doch noch durchgesetzt. Heute versichern sich Laschet und Söder beinahe beschwörend ihre gegenseitige Unterstützung, sozusagen als Team der Herzen, wenn schon der Herzenskandidat vieler Landesverbände unterlegen ist. Welche Rolle der CSU-Chef konkret im Wahlkampf spielen soll, das ließen beide aber offen. Anders als zunächst befürchtet, waren die Söder-Anhänger in der Unionsfraktion nicht auf Protest aus. Entscheidend wird nun, wie sich die Basis in den vielen Landesverbänden verhält, die eigentlich auf Söder als Lokomotive gehofft hatten und die nun für einen Wahlkampf pro Laschet zu motivieren sind. Das dürfte die zentrale Herausforderung des frisch gekürten Kanzlerkandidaten werden. Zurück zu Susanne Daubner.
In der ARD-Sendung Farbe bekennen befragen Tina Hassel und Oliver Köhr den Kanzlerkandidaten der Union gleich nach dieser Tagesschau. Beschäftigte in deutschen Unternehmen haben ab sofort das Recht auf regelmäßige Corona-Tests. Nach der neuen Verordnung müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nicht im Homeoffice arbeiten, wöchentlich mindestens ein Testangebot erhalten. Mindestens 2 sind vorgeschrieben für besonders gefährdetes Personal mit häufigem Kundenkontakt. Die Kosten tragen die Arbeitgeber. Parallel nimmt die Impfkampagne an Fahrt auf. Grünes Licht gab es auf EU-Ebene nun erneut für das Vakzin von Johnson & Johnson.
Der Impfstoff von Johnson & Johnson. In der EU ist er seit März zugelassen, bisher kam er aber nicht zum Einsatz. Ähnlich wie bei AstraZeneca waren in den USA seltene Fälle von Thrombosen aufgetreten. Die Europäische Arzneimittelbehörde gibt den Impfstoff heute wieder frei. Sie kommt zu dem Schluss: dass der Nutzen des Impfstoffs höher ist als die Risiken. Der Impfstoff ist wirksam, um Covid-Infektionen zu verhindern. Ein Warnhinweis soll nun auf die Gefahr seltener Blutgerinnsel aufmerksam machen. In Deutschland sind inzwischen 20,2% der Bevölkerung erst geimpft. 6,7% sind vollständig geimpft. Zur Eindämmung des Virus gilt eine Impfquote von mindestens 70% als nötig, die sogenannte Herdenimmunität. Bei den Hausärzten soll das Impfen demnächst noch mal schneller gehen. In der kommenden Woche sollen 500.000 Dosen von BioNTech/Pfizer zusätzlich in die Praxen geliefert werden. Dem Hausärzteverband reicht das nicht aus.
Wir brauchen mehr Impfstoff, und zwar kontinuierlich mehr Impfstoff. Denn unser aller Ziel ist ja, so viele Leute wie möglich, so schnell wie möglich zu impfen. Weil das ist der Weg aus der Pandemie.
Bis dahin heißt der Weg aber testen, so wie hier beim Autozulieferer Nassmagnet in Hannover. Seit heute müssen Unternehmen ihren Mitarbeitern mindestens einmal pro Woche ein Testangebot machen, auf eigene Kosten.
Ich würde mir von der Politik wünschen, dass die Tests bezahlt werden würden. Es bleibt dann trotzdem noch ein großer Kostenblock, der überwiegende Kostenblock an den Unternehmen hängen, durch die verlorene Arbeitszeit.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert, dass die Wirtschaft noch stärker in die Pflicht genommen wird. Wo Menschen eng zusammenarbeiten, müsse täglich getestet werden.
Und hier die Zahlen zur Infektionslage. 9.609 neue Corona-Fälle wurden binnen 24 Stunden beim Robert-Koch-Institut erfasst. Etwa 1.200 weniger als am vergangenen Dienstag. Allerdings wurden Daten aus Nordrhein-Westfalen nur unvollständig übermittelt. Den Wert der 7-Tage-Inzidenz gibt das RKI mit rund 162 an, etwas niedriger als gestern. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Aufklärung des Wirecard-Skandals tritt in die entscheidende Phase. Hochrangige Regierungspolitiker werden diese Woche als Zeugen befragt. Den Auftakt macht heute Wirtschaftsminister Altmaier. Seine Behörde ist zuständig für die Aufsichtsstelle für Wirtschaftsprüfer. Der mittlerweile insolvente Finanzdienstleister Wirecard hatte im vorigen Jahr Luftbuchungen in Milliardenhöhe eingeräumt. Im vergangenen Herbst nahm der Ausschuss seine Arbeit auf.
Mit ihm beginnt der Showdown im Untersuchungsausschuss. Wirtschaftsminister Peter Altmaier muss sich unangenehme Fragen stellen lassen. Sein Ministerium hatte die Aufsicht über die privaten Wirtschaftsprüfer, die Wirecard über Jahre Unbedenklichkeitsbescheinigungen ausgestellt haben.
Warum hat das Ministerium die Qualität der Arbeit dieser Prüfungsstelle nicht verbessert? Das wäre eine politische Führungsaufgabe. Das hat auch nichts damit zu tun, nur operative Details sich anzuschauen, sondern das ist die Aufgabe des Ministers.
1,9 Milliarden Euro fehlten in den Büchern von Wirecard. Es wurde in so großem Maßstab getrickst, dass sowohl den Wirtschaftsprüfern von EY als auch dem Ministerium etwas hätte auffallen müssen, meint die Opposition.
Dass es für mich doch starke Indizien gibt, dass hier gerade in Bezug auf das Drittpartnergeschäft auch etwas kreative Buchführung im Spiel war und dazu zu wenige Fragen und Fragen gestellt wurden und Erläuterungen eingeholt wurden.
Die mangelnden Fragen seien ein Problem in allen Ministerien, sagen die Grünen. Die Regierung sei schlichtweg überheblich gewesen.
Wenn eben man sich das gar nicht vorstellen kann, weil man denkt, sozusagen deutsche Standards sind über entsprechende Überprüfungen erhaben, dann kommt eben so etwas dabei raus.
Zur Stunde tagt der Ausschuss noch. Scharfe Nachfragen kommen dabei nicht nur von den Oppositionsparteien.
Das Milliardendesaster Wirecard wird diese Woche auch zum Showdown zwischen den Regierungsparteien. Heute will die SPD Peter Altmaier von der CDU in die Zange nehmen. Übermorgen will die Union Olaf Scholz verhören, wie sie sagt, den Finanzminister und Kanzlerkandidaten der SPD.
Das Bremer Landgericht hat das Strafverfahren gegen die frühere Leiterin der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge wegen Geringfügigkeit eingestellt. Die heute 60-Jährige war 2018 in Verdacht geraten, für hunderte Migranten unrechtmäßig positive Asylbescheide ausgestellt zu haben. Von den Vorwürfen blieben laut Anklage 14 Fälle von Verstößen gegen das Dienstgeheimnis, Dokumentenfälschung und Vorteilsnahme übrig. Die Frau muss als Auflage 10.000 Euro zahlen. Die Pressefreiheit in Deutschland hat sich nach Einschätzung von Reporter ohne Grenzen im vergangenen Jahr verschlechtert. Die Organisation stufte die Bundesrepublik im weltweiten Vergleich von Rang 11 auf Platz 13 herab. Deutschland zählt damit erstmals nicht zur Spitzengruppe der Staaten, in denen die Pressefreiheit mit gut bewertet wird. Als Hintergrund nannte Reporter ohne Grenzen zahlreiche Übergriffe auf Journalisten, vor allem während Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen.
Attacken auf Medienschaffende, verbal oder auch handgreiflich. Auch das, so Reporter ohne Grenzen, sind Angriffe auf die Pressefreiheit. Wer von Protesten gegen Corona-Maßnahmen berichtet, muss sich zunehmend um die eigene Sicherheit sorgen.
Wir haben in Deutschland im vergangenen Jahr eine Verfünffachung der Übergriffe gegen Journalistinnen und Journalisten registriert. Journalistinnen und Journalisten wurden im vergangenen Jahr massiv immer wieder vor allen Dingen auf Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen in Deutschland angegriffen. Und das ist ein Alarmsignal.
Bei der diesjährigen Rangliste der Pressefreiheit stehen skandinavische Länder wie Norwegen und Finnland ganz oben. Deutschland ist wegen der Attacken auf Journalisten auf Platz 13 abgerutscht. Das Schlusslicht bildet Eritrea. In Deutschland sind es aggressive Demonstranten, in vielen Ländern aber sind es staatliche Stellen, die Journalisten bedrohen. Beispiel Brasilien. Reporter, die Corona-Politik des Präsidenten hinterfragen, werden schikaniert. Beispiel China. Journalisten, die über das wahre Ausmaß der Pandemie berichteten, wurden verfolgt, sind verschwunden. China viertletzter Platz auf der Rangliste.
Das ist ja etwas, was wir in vielen Ländern beobachten, dass unabhängige Information als Falschnachricht deklariert wird und so Journalisten eingesperrt und verfolgt werden können.
Für Deutschland fordert die Organisation Reporter ohne Grenzen, dass die Polizei die Medienschaffenden besser schützen muss.
Im Tschad hat das Militär die Macht übernommen. Die Armee des zentralafrikanischen Landes erklärte, Regierung und Parlament seien aufgelöst. Zuvor war der Tod von Langzeitpräsident Déby bekannt geworden. Er galt als wichtiger Unterstützer des Westens im Kampf gegen Islamisten in der Region. Der Tschad soll nun von einem militärischen Übergangsrat regiert werden. Das Auswärtige Amt forderte deutsche Staatsbürger zur Ausreise auf.
Der letzte große öffentliche Auftritt von Tschads Präsident Idriss Déby Itno. Stimmabgabe bei der letzten Präsidentschaftswahl am 11. April. Gestern noch war der 68-Jährige zum Sieger erklärt worden, heute dann die plötzliche Todesnachricht. Tschads Marschall Idriss Déby Itno hatte, wie er es immer tut, wenn die Armee ernsthaft bedroht ist, die Führung in der heldenhaften Schlacht gegen die Horden aus Libyen übernommen. Beim Besuch seiner Truppen im Norden, die gegen Rebellen kämpfen, sei er dann tödlich verletzt worden. Die Rebellenkoalition Front für Wandel und Eintracht im Tschad, kurz Fakt, war erst kürzlich in das Land eingedrungen, um Déby zu stürzen. Déby hatte sich 1990 selbst an die Macht geputscht. Mit 30 Amtsjahren war er einer der am längsten regierenden Präsidenten Afrikas. Das tat er zunehmend autokratisch. Im Kampf gegen die extremistische Bedrohung im Sahel war er enger Bündnispartner der Nachbarländer und Frankreichs. Wir müssen nun einen demokratischen Prozess in Gang setzen und die Stabilität des Tschad erhalten. Nach der Auflösung von Parlament und Regierung wird Debis Sohn Mahamad Idriss den Tschad 18 Monate im Übergang führen, bevor es freie und demokratische Wahlen geben soll, kündigte der Militärrat an.
Der Schauspieler und Schlagersänger Willy Herren ist tot. Das bestätigten sein Management und die Polizei. Der 45-Jährige sei leblos in seiner Kölner Wohnung gefunden worden. Wegen der Todesumstände werde noch ermittelt. Einem breiten Publikum war Herren durch die ARD-Serie Lindenstraße bekannt geworden. Außerdem trat er in zahlreichen Reality-Formaten auf und als Sänger von Party-Songs. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 21. April.
Von Norden erreicht uns morgen kalte Luft. Richtung Süden entwickeln sich in der noch recht feuchten Luft ein paar Schauer. Die gibt stellenweise zu Beginn der Nacht vom Osten und Südosten bis in die Mitte sonst meist trocken und oft klar. In der Früh zieht von der Nordsee ein Wolkenband heran, das sich am Tag mit etwas Regen Richtung Mitte ausbreitet. Dahinter scheint wieder die Sonne. Weiter südlich gibt's nach einem meist sonnigen Beginn eine Mischung aus Sonne und Wolken mit einzelnen Schauern oder Gewittern. Am Niederrhein heute Nacht bis 7 Grad, im südlichen Bergland leichter Frost. Im Norden morgen um 10, im Südwesten dagegen um 20 Grad. Am Donnerstag windig, dabei im Norden und Osten sowie in Alpennähe wechselhaft. Im Bergland ist Schnee dabei, sonst überwiegend freundlich. Freitag und Samstag in der Südwesthälfte oft sonnig, sonst bleibt es weiterhin unbeständig.
Um 22.30 Uhr hat Karin Mioska diese Tagesthemen für Sie. Entscheidung in der K-Frage. Kann Armin Laschet die zerrissene Union hinter sich vereinen? Und mittendrin im Revier, wie die Schalker den Niedergang ihres Traditionsclubs erleben. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.